Ich denke, eines der schönsten Dinge, die Gläubige tun können, ist, wenn sie zusammenkommen und Gottesdienst feiern und Gott verherrlichen und Gott singen. Und wie schön ist es, wenn oben drei so liebevolle Engel zu Ehren Gottes singen. Der Herr möge sie alle segnen und mit ihnen sein. Sie begleiten ihr Leben lang, so dass sie diesen Lobpreis immer in ihren Herzen und in ihrem Mund tragen. Denn Gott, zu Gottes Ehren sind wir zusammengekommen und auf ihn wollen wir auch heute Abend schauen und von ihm und von seinem Heiligen Geist wollen wir uns auch heute Abend erfüllen lassen. Nun, passend zum Wochenende, zum Pfingstwochenende, möchte ich einige Verse lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 und ihr könnt gerne mitschauen in eure Bibeln. Apostelgeschichte Kapitel 2, wie gesagt, passend zu diesem Pfingstwochenende, das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, in Judäa, Kappadokien, Pontus und in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene und Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Amen. Nun, wie wir heute gehört haben, ist dieses griechische Pentecosta, unser Pfingsten, und vielleicht tatsächlich, so wie gesagt wurde, die Geburtsstunde, von der wir hier gelesen haben, die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde des Herrn. Und ich glaube, dass die Pfingstkirche sehr gerne auf diese Textstelle zurückschaut, denn sie sagt, wenn uns etwas auszeichnet, dann zeichnet uns der Heilige Geist aus. Der Heilige Geist, der unter uns wirkt, der Heilige Geist, der unter uns Gaben wirkt, der Heilige Geist, der uns erfüllt und leitet, so dass wir ebenfalls, wie damals, die großartigen Werke Gottes verkünden, aber auch in Gottes Namen tun. Bevor ich ein bisschen auf diese Textstelle eingehe, um uns eine Motivation zu geben, zu Pfingsten, aus dem Pfingstwunder, möchte ich ein bisschen ausholen aus dem Alten Testament. Denn wie Jesus zu Passa gelitten hat und gestorben ist, und das war kein Zufall, so ist es gekommen, dass an diesem Wochenfest, an diesem 50. Tag danach, die Leute, wie wir eigentlich heute bereits gehört haben, die Gemeinde der Israeliten, die israelitischen Männer, sie hatten von jeher die Aufgabe, zum Heiligtum zusammenzukommen, um für den Herrn Gaben zu bringen. In diesem besonderen Fall Gaben der ersten Ernte, die Erstlingsgabe. Und ich glaube, das war bewusst gewählt, denn die Leute, sie mussten sich in Erinnerung rufen, die Tatsache, dass ihr überleben könnt. Ja, ihr habt dafür gearbeitet, ja, ihr habt dafür viel Schweiß vergossen, aber dennoch hat es Gott wachsen lassen. Und dennoch ist es Gottes Gabe für euch. Ihr müsst euch daran erinnern, woher eure Lebensgrundlage kommt. Und zu diesem besonderen Fest sollten die Leute zusammenkommen mit ihren Familien. Aber nicht nur, es sollte keiner ausgeschlossen werden. Und das ist etwas, das mich wirklich fesselt und begeistert. Und hierin sehe ich die große Güte und die Liebe Gottes für alle Menschen. Denn es sollten nicht nur die Familien zusammenkommen, sondern auch die Fremdlinge waren damals in diesem Land. Auch diejenigen, die einen Sklavenstatus hatten damals, auch sie durften nicht ausgeschlossen werden. Stellt euch vor, welche Bedeutung das hat. Alle sozialen Schichten, sie mussten zusammenkommen, um Gott zu verherrlichen und um sich zu freuen, wie ihnen die Schrift vorgeschrieben hat. Sie sollten sich freuen und niemand durfte ausgeschlossen werden. Und was für ein schönes Vorbild ist das nicht, wenn wir das umlegen auf das Pfingstwunder. Und vielleicht ein kleiner Vorgeschmack, als diese unterschiedlichen Sprachen vorgekommen sind. Denn kein Mensch aus keiner Sprache, aus keinem Volk soll ausgeschlossen werden, sondern teilhaben am Heilswerk Gottes, am Heilswerk, das Jesus Christus vollbracht hat. Und ich denke, das ist vielleicht eine Sache, dass wir heute vielleicht vergessen. Wir dürfen es aber nicht vergessen. Genauso wie die Israeliten in der Vergangenheit, als sie zu ihren besonderen Festen mit ihren Gaben gekommen sind, aber sich manchmal auch bewusst daran erinnern mussten, dass sie einst Knechte waren in Ägypten, aber dass sie befreit wurden und nun frei wurden, so dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir in dem Herrn frei sein dürfen. Frei von der Knechtschaft der Sünde, frei sein, ungebunden von Süchten, ungebunden von Dingen, die uns festhalten, ungebunden von Dingen, die uns daran hindern, Gemeinschaft mit ihm zu haben, im Gebet, im Bibelstudium, im Lobpreis, im Gesang, in der Gemeinschaft und in allen heiligen Dingen, die wir gemeinsam tun können. Nun kommt jetzt dieses Pfingsten und viele Leute haben sich gewundert. Sie haben sich gewundert, was da passiert. Ja, es kann aber auch nicht anders sein, denn wenn der Heilige Geist kommt, wenn dieser Teil Gottes kommt und Veränderung bringt, dann staunen die Leute. Auch wir selbst, wenn wir uns betrachten als Individuen, wie der Heilige Geist in unserem Leben gewirkt hat, dann stellen wir uns manchmal die Frage, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist passiert. Und auch das ist im Einklang mit der Schrift, mit dem Johannesevangelium. Als der Lehrer zu Jesus kommt und sagt, wie kann das passieren, dass ein Mensch neugeboren wird? Der Heilige Geist tut es. Es ist wie das Sausen eines Windes. Du siehst nicht, woher er kommt, du siehst nicht, wie er ausschaut, aber du siehst die Folgen, die dahinter bleiben. Und für mich ist das so ein mächtiges und so ein starkes Bild, wie der Heilige Geist von jeher in den Menschen wirkt und in der Gemeinde auch heute wirkt, persönlich in unsere Leben wirken kann. Wir verstehen so viele Male nicht, wie es passieren kann. Wir können es nicht nachvollziehen, aber wir sehen die Folgen. Und wenn Menschen einst so ungeduldig sind, dann bekennen sie sich vor dem Herrn und plötzlich werden sie zu kleinen Engeln, wenn ich das so sagen darf. Und sie sind voller Geduld und dann wundern sie sich selbst und wissen aber selbst nicht, wo diese Geduld herkommt. Vom Heiligen Geist. Und viele, viele andere so Beispiele gibt es auch. Aber ich möchte heute ganz bewusst von einigen Aspekten reden, dass der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt und uns diese anschauen. Und zwar, dass wir in Christus eine neue Identität bekommen und was es bedeutet, in dieser Identität als Christ zu leben. Eigentlich hat mich vor einiger Zeit zu diesem Thema bewusst meine Tochter inspiriert, weil als wir uns diese Sachen uns genauer angesehen haben, hat sie gesagt, es ist so schade, dass wir nicht öfter darüber hören, wie schön es ist, diese Identität in Christus zu haben, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein und als solcher zu leben. Und ich habe ihr recht gegeben, ja, Vielleicht hören wir es viel zu selten, aber heute haben wir die Gelegenheit, es wieder zu hören und zur gleichen Zeit uns aber auch zu durchforschen und uns zu fragen, ob wir noch in dieser Identität leben. Und für diejenigen, die es nicht tun, hoffentlich es ein bisschen schmackhafter machen, um dann zu sagen, ja, danach möchte ich auch trachten. Denn wisst ihr, nachdem der Heilige Geist ausgesandt wird, um zu wirken, dieser Tröster, von dem auch Jesus im Johannesevangelium zum Beispiel spricht, der kommt, um zu lehren, um zu leiten. Nachdem dieser Tröster ausgesandt wurde und wenn ihm Raum gegeben wird und wenn die Menschen neugeboren werden, dann werden sie erneuert und in dieser neuen Identität in Christus fühlt man sich vielleicht zum allerersten Mal so richtig angenommen, fühlt man sich vielleicht in seinem Leben zum ersten Mal sicher, dann erkennt man vielleicht zum ersten Mal so richtig in seinem Leben, dass man wahrhaftig ein bedeutungsvolles Leben hat. Es gibt vielleicht viele Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen und trachten. Diesen hat uns Jesus bereits gegeben. Und jetzt möchte ich gemeinsam mit euch einige Bibelstellen durchgehen. Ihr könnt sie gerne notieren und dann vielleicht zu Hause selbst vertiefen. Aber in Christus angenommen zu sein, das bedeutet, dass wir ein Kind Gottes sein können. Und im Johannesevangelium 1 mit 12, und ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr die Verse projizieren würdet, Johannesevangelium 1 mit 12, heißt es unmissverständlich, die viele, die ihn aber aufnahmen, denen er gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich glaube, das ist etwas, das viele Menschen gerne annehmen. Ja, ich bin ein Kind Gottes, wir alle sind Kinder Gottes, das ist schön. Aber das birgt in sich auch eine Verantwortung zu haben und zu der Verantwortung möchte ich gerne gleich kommen. Aber so sehr nimmt uns Gott an, er nimmt uns nicht alleine als Freunde an, er nimmt uns nicht alleine als solche an, die er kennt, weil er alles erschaffen hat. Er nimmt uns nicht einmal als solche an, die er vielleicht als Weisen einmal irgendwo gefunden hat. Nein, sondern er selbst sagt, ich mache euch zu meine Kinder. Ihr dürft meine Kinder sein. In Christus angenommen zu sein, heißt aber auch, gerechtfertigt zu sein und nicht mehr verurteilt zu werden, nachdem man reingemacht wurde, nachdem man Vergebung empfangen hat. Römer 5:1 darf ich bitten. Römer 5:1 sagt uns nämlich deutlich und ich denke unmissverständlich, dass wir in Christus gerechtfertigt sein dürfen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass ich in der Vergangenheit immer wieder auf Situationen getroffen habe, wo die Menschen sagen, hat mir Gott wirklich vergeben? Gibt es da noch etwas aus meiner Vergangenheit, das mich festhält? Es sind die Lügen des Teufels, denke ich, die hier uns etwas vormachen wollen. Aber das Wort Gottes ist hier unmissverständlich. In Christus bist du angenommen und in Christus bist du durch den Glauben gerechtfertigt. Wir reden hier von der Basis. Wir reden hier von dem Augenblick, nachdem die Wiedergeburt stattgefunden hat, nachdem wir diese neue Identität bekommen haben. Natürlich kann man dann im Laufe seines Lebens sich in die eine oder andere Richtung bewegen, aber so weit wollen wir jetzt einmal gar nicht gehen, sondern uns einmal diese Stellung uns anschauen, die uns Gott einmal gegeben hat und in der wir die Verpflichtung haben, so zu leben. Ein Ding oder eine Sache, in der ich mich persönlich recht schwer getan habe, sie so zu akzeptieren, ist, dass nachdem uns Gott angenommen hat, nachdem uns Christus angenommen hat, wir auch Heilige sind. Das möchte ich einmal so sacken lassen, das möchte ich einmal so, dass wir uns bewusst werden, was das bedeutet. Ja, ihr alle, die ihr Christus angenommen habt, ihr habt die Stellung einer heiligen Person. Und an vielen Stellen der Bibel wird das deutlich. Wisst ihr, unsere Aufgabe ist es nicht, so viel Gutes zu tun wie möglich, um diesen Status zu erlangen, ein Kind Gottes zu sein oder als Heilige zu sein, sondern in Christus wurden wir angenommen und sind Kinder Gottes und sind Heilige, und daraus entsteht ein Gott wohlgefälliges Leben. Das ist die Reihenfolge, die ich hier erkenne. Wir müssen uns diesen Status, diese Identität nicht erst erarbeiten, denn alleine würden wir es sowieso nicht schaffen. Das ist das, was der Heilige Geist gemacht hat. Er hat es vollbracht in uns. Und mich begeistert fast die Tatsache, wenn ich sehe, wie Paulus die Gemeinden anspricht. Immer wieder nennt er sie, und das macht er fast in allen seinen Briefen. Immer wieder sagt er, ihr Heilige aus Kolosser, ihr Heilige aus Ephesus und sogar ihr Heiligen aus Korinth. Und hier muss ich ein bisschen schmunzeln, denn wer die Korintherbriefe kennt, der muss sagen, die waren bei Weitem keine Heilige. Ihre Werke, wenn man sich diese anschaut, das waren keine Werke, die eigentlich Heilige haben sollten. Sie hatten untereinander Streitigkeiten. Sie sind zum Abendmahl zusammengekommen, da gab es Unordnung, da gab es Unruhe. Sie hatten Gruppen gebildet, sie hatten sittliche Unreinheiten, sie hatten, ach, was sie nicht alles hatten, aber darauf kommt es gar nicht an. Ihre Grundstellung war aber dennoch die eine, dass sie Heilige waren. Und zu dieser Stellung mussten sie natürlich umkehren, keineswegs. Wir wollen hier nicht ihre schlechten Manieren jetzt gut sprechen. Sie mussten dazu umkehren, und ich glaube, dazu wurden sie auch angewiesen vom Apostel Paulus, zurechtgewiesen und auch ermahnt. Eine weitere Sache, die wir durch das Wirken des Heiligen Geistes erlangen, ist Sicherheit, ist eine geistliche Sicherheit. Kennt ihr nicht auch Menschen, die sagen, keine Ahnung, alles kann passieren nach dem Tod, ich habe keine Sicherheit, ich weiß nicht, was passiert, ich fühle mich so unsicher, ich habe Angst, wenn ich morgen nicht mehr bin. Aber diese Sicherheit gibt uns der Herr. Und er hat uns diese Verheißung gegeben in der Heiligen Schrift. Ich möchte euch nahelegen, Römer Kapitel 8 zu lesen. In Römer Kapitel 8, über das ganze Kapitel hindurch, haben wir einige Sicherheiten, an denen wir glauben dürfen. Vorausgesetzt, wir haben Gott geglaubt und wir haben Jesus im Glauben angenommen und dem Heiligen Geist erlaubt, uns zu erneuern. Denn diese Verheißungen sind, wie wir bereits festgestellt haben, für die Kinder Gottes, für die Heiligen des Herrn. Und in dieser Sicherheit bin ich frei von Verdammnis. In dieser Sicherheit weiß ich, dass alles, was ist, mir zum Besten dient. Auch die schwierigen Situationen, Gott kann machen, dass daraus etwas Gutes entsteht. Auch wenn nicht heute, auch wenn nicht morgen, aber irgendwann einmal, wann, weiß ich nicht. Aber es ist die Sicherheit, die der Herr gibt. Und es ist die Sicherheit, dass wir von der Liebe Gottes niemals getrennt werden. Es ist eine Sicherheit, an der wir wirklich festhalten müssen. Habt ihr nicht auch Menschen erlebt, die vielleicht geglitten sind in ihrem Glaubensleben und dann die Sicherheit verloren haben? Vielleicht wurden sie von einer Irrlehre in die Irre geführt. Man hätte ihnen sagen müssen, nun, wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du umkehren, dann musst du Buße tun und Gott nimmt dich an. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Wir dürfen in Sicherheit wandeln. Das ist die größte Versicherung und die größte Lebensversicherung, die man überhaupt bekommen kann. Wisst ihr das? Ich möchte hier keine Versicherungsagenturen irgendwie benennen, aber das, was Gott uns an Sicherheit gewährt, das kann uns niemand versprechen. Ja, darüber dürfen wir uns freuen. Und wenn der Heilige Geist wirkt und uns erneuert in unserer Stellung und in unserer Identität, dann werden wir angenommen, dann haben wir Sicherheit. Und dann dürfen wir auch ein bedeutungsvolles Leben haben. Ich bin sicherlich nicht die erste Person, die gehört hat, was ist der Sinn des Lebens. Nun, Jesus Christus sagt zum Beispiel im Matthäus-Evangelium 5, 13 und 14, viele von euch kennen diese Textstelle, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. was braucht man da noch mehr Bedeutung? Ein Wohlgeschmack zu sein für diese Welt, ein Wohlgeschmack zu sein für deine Familie, ein Wohlgeschmack zu sein für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen. Das Licht der Welt zu sein, also diejenigen zu sein, die zum Licht hindeuten, zu Jesus Christus selbst leiten. Wenn Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Leben ausrichten sollen, ihnen Wegweiser sein und Licht sein. In Christus, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, haben wir ein bedeutungsvolles Leben. Und wir dürfen Reben in seinem Weinstock sein, Johannes 15. Und viel Frucht für ihn bringen. Jeden Tag Frucht bringen. Wohlgemerkt nicht aus uns, sondern wiederum aus dem Heiligen Geist, wenn wir ihm erlauben, dass er das in uns tut. Und nun möchte ich den Kreis ein bisschen schließen und zu dem kommen, was Bruder Sorinschen schon sagt, Apostelgeschichte 1 mit 8. In Christus, erneuert durch den Heiligen Geist, haben wir diese bedeutungsvolle Aufgabe, seine Zeugen zu sein in dieser Welt. Und so viele Menschen in unserer Zeit und vor unserer Zeit, von dem Augenblick, als Jesus gen Himmel gefahren ist, waren Zeugen. Sie waren Zeugen von den wunderbaren Werken Gottes. Zeugen, dass der Heilige Geist wirkt, dass der Heilige Geist nicht müde geworden ist. Dass Gott nicht müde geworden ist, den Menschen zu vergeben, die Menschen anzunehmen, denen zu vergeben, die geglitten sind und gesündigt haben gegen den Herrn, sondern sie zu umarmen in seiner Liebe, in seiner Güte, um ihnen noch mehr zu geben. Das kann nur einer und das ist unser Gott. Und nicht zuletzt, wir haben so ein bedeutungsvolles Leben, dass die Schrift sagt, dass unser Leib, dass unser Wesen der Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Also das, wofür Jesus gen Himmel gefahren ist, um auszusenden, diesen Tröster, das möchte er in uns geben, damit er sich verherrlichen kann, damit Gott sich verherrlichen kann, jeden Tag und jeden Tag. Aber wisst ihr was? Es ist eine Entscheidung. Es ist jeden Tag eine Entscheidung, ob ich in dieser Stellung bleiben will, ob ich dieser Stellung gerecht sein möchte oder nicht. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich in Sicherheit bleiben möchte, ob ich angenommen werden bleiben möchte und ob ich dieses bedeutungsvolle Leben vor Gott führen möchte. Also zu diesem Pfingsten müssen wir uns, glaube ich, wieder mal durchforschen und uns fragen, wie unsere Beziehung mit dem Herrn steht. Und für diejenigen, die ihre Identität in dem Herrn noch nicht gefunden haben, möchte ich so viel sagen. Sehnst du dich danach angenommen zu werden? Haben dir so viele Menschen bis jetzt versprochen, dass du bei ihnen akzeptiert bist und sie haben dich enttäuscht? Gott wird dich nicht enttäuschen. Hast du dich so viele Male nach Sicherheit gesehnt und du wurdest von Situationen und von Menschen enttäuscht, dann kann ich dir sagen, so viele Zeugen von der Zeit der Apostelgeschichte bis heute gibt es, die bezeugen, sie wurden von Gott niemals enttäuscht. Und sehnst du dich nach einem bedeutungsvollen Leben und weißt nicht, was dich dazu noch antreiben sollte, morgen in der Früh oder am Tag danach oder nächste Woche, dir die Motivation geben soll, in der Früh aufzustehen, dann möge es die Liebe zum Herrn sein. Der Herr möge uns segnen und uns Kraft geben, Sehnsucht aber auch geben, uns mehr ihm zur Verfügung zu geben, damit sein Heiliger Geist uns mehr erfüllen kann. Damit wir für ihn mehr Frucht bringen können, als wir bisher. Damit wir für ihn noch mehr Freude sein können als wie bisher. Im Lobpreis, in der Vertiefung des Wortes, in der Gemeinschaft, im Gebet und in allen unseren Aktivitäten. Und ich glaube, da gibt es so viele Beispiele. Möge das Pfingstwunder, von dem wir heute gelesen haben, nicht nur etwas sein, das in der Vergangenheit war, sondern möge das Pfingstwunder jeden Tag Realität sein in unserem Leben, wo wir dem Heiligen Geist erlauben, noch einmal mehr zu wirken und noch einmal mehr, bis der Herr wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu holen. Der Herr segne uns alle. Amen.